Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zum Computer Club 2, heute mit der Folge 488. Ich begrüße alle, die uns zuhören und freue mich, dass die es jetzt hören, dass ich mich freue, wieder dabei sind. Ich habe in der letzten Zeit öfter mal angesprochen, dass wir doch relativ wenig Resonanz von Frauen haben. Und offensichtlich hat das einige dazu animiert, sich doch aus der Deckung zu wagen. Ich weiß nicht warum. Normalerweise sagt man Frauen ja nach, dass sie kommunikativer sind als Männer. Aber hier in diesem Bereich ist das irgendwo anders. Ob sie vielleicht der Meinung sind, dass sie in einer immer noch Männerdomäne wie Technik nicht so gemocht sind oder warum auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sich einige aus der Deckung gewagt, Hochkarätige, die auch aus dem Fach Informatik kommen, die studiert haben oder einfach nur interessiert sind an Technik. Und das, was sie schreiben, liest sich im Prinzip genauso wie das, was auch die Männer schreiben. War ja auch nicht anders zu erwarten. Also, liebe Mädels, liebe Frauen, liebe Damen, kommt ruhig aus der Deckung und sagt mal, was ihr davon haltet, wie ihr die Probleme um und mit der Technik seht, denn das ist genauso interessant. Und warum soll ich immer nur Männerinteressen bedienen, wenn es vielleicht auch irgendwelche technologischen, speziellen Probleme gibt, die euch beschäftigen? So, das war's zu diesem Thema. Jetzt geht's richtig los. Unsere, sagen wir mal, Volkshelden, wirkliche Helden, Julian Assange zum Beispiel, die werden ja von den Mächten dieser Welt, das ist erstmal wertneutral gesagt, diese Mächte, obwohl ich es lieber anders ausdrücken würde, ziemlich, fertig gemacht, muss man mal sagen. Wenn ich mir überlege, dass dieser WikiLeaks-Gründer jetzt seit Jahren in der Botschaft von Ecuador in England sitzt und letztens in einem Interview gesagt hat, er würde sich noch nicht mal auf den Balkon trauen, weil er Angst vor einem Anschlag hat. Wie verkommen ist denn eigentlich diese Welt, dass Menschen, die dafür sorgen, dass unsere Rechte, die der Menschen gestärkt werden, dass wir Informationen bekommen über das, was unsere Diener, Staatsdiener, unsere Gewählten, die unsere Sachen führen sollen und steuern sollen, dass das offen gemacht wird, offen gelegt wird, was die hinter unserem Rücken alles veranstalten. Und dann werden die bedroht, mit dem Leben bedroht. In den USA würde ihm sogar die Todesstrafe drohen, muss man sich überlegen. Das ist wohl zum Teil von den USA gesagt worden, nee, das kommt nicht in Frage, machen wir so nicht. Aber dennoch, allein die Möglichkeit, das ist schon erstaunlich. Also, in London sitzt er quasi fest und die Schweden, die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, die wohl, wie aus vielen unterschiedlichen Quellen verlautet, an den Haaren herbeigezogen sind, die sind mittlerweile verjährt. Aber es soll wohl auch noch eine Vergewaltigung im Raum stehen und die ist noch nicht verjährt. Vielleicht können wir dann gleich nochmal kurz darauf eingehen. Also ich möchte nur sagen, es ist mehr als traurig, dass eine freiheitlich orientierte Geisteshaltung, wie sie von diesem Nobelpreiswürdigen Menschen wie Assange zum Beispiel gelebt wird, praktiziert wird, jetzt mittlerweile so zurückschlägt, dass er sein Leben in einem selbstgewählten Gefängnis verbringen muss. So, und der zweite, aber die beiden sind nicht die einzigen, den ich ansprechen möchte, das ist Edward Snowden, der ja nun in Russland quasi ein selbstgewähltes Exil fristet, weil er auch zuerst mit dem Tode bedroht wurde in den USA, rein rechtlich, gesetzlich gesehen, für Landesverrat oder sowas. Gut, dann haben die USA bestätigt, nee, das ist nicht so. Und ja, jetzt ist mittlerweile bekannt geworden, dass die USA wohl einigen skandinavischen Ländern also ziemlich provisorische Aufforderungen geschickt haben, dass man ihnen Edward Snowden überstellen sollte. Norwegen, Dänemark, Finnland, auch Deutschland hat das bekommen. Das war also kein offizielles Auslieferungsersuchen, sondern das war einfach nur so nach dem Motto, schickt uns den mal rüber und ja, was sie dann mit ihm machen wollten, wissen wir alles. Jetzt kommt die Sache so ein bisschen ins Rollen, weil Edward Snowden soll eigentlich in dieser Woche nach Norwegen zu einer Preisverleihung kommen. Und er hat gegenüber dem norwegischen Rundfunk erklärt, beziehungsweise sein Anwalt, der Ben Weinzer, dass diese mehr oder weniger inoffiziellen Schreiben tatsächlich existieren und dass er Angst hat, nach Norwegen zu reisen, weil, wenn er in Norwegen wäre, müsste dann ein Gericht klären, ob sie ihn an die USA überstellen. Also, auch hier Landesverrat, mögliche Todesstrafe und so weiter. Auch wenn die Amis gesagt haben, nee, machen wir in dem Fall nicht, aber trauen würde ich denen auch nicht, wenn es um mein Leben ginge. Noch nicht mal, wenn es nicht nur um mein Leben ginge. Aber auch hier, es ist einfach nur traurig und es ist auch traurig von unserer Regierung, dass sie so weggucken, sich so wegducken vor den USA, denn es ist etwas, was uns alle betrifft. Unsere Daten, unsere Geheimdienste, unsere Überwachung, unsere Ausspähung, all diese Dinge, da müssen wir als Bürger darüber Bescheid wissen. Es kann nicht sein, dass nur die Regierungen die Macht haben, uns zu überwachen. Nein, wir müssen auch die Möglichkeit haben, die Regierungen zu überwachen. Also den beiden Jungs nochmal Daumen hoch, alles Gute. Vielen Dank für alles und ich hoffe, dass es bald mal ein vernünftiges und gutes Ende gibt. So, kommen wir mal zu einem nicht so wichtigen Thema. Naja, natürlich ist es doch sehr, sehr wichtig, aber die anderen Dinge, die sind eigentlich für unser gesamtes Leben wesentlich bedeutender. Und deswegen habe ich es auch vorangestellt. Da hat Symantec wieder etwas aufgedeckt. Aufgedeckt von Symantec, ja, hört sich gut an. Und zwar dieses Spionageprogramm Redwine, was Ende vergangenen Jahres entdeckt worden ist, das untersucht man immer weiter. Und das muss ein unglaublich kompliziertes und vielschichtiges Programm sein. Nun hat man entdeckt, dass dieses Programm weitere 49 Module nachladen kann. Das heißt, die Gesamtzahl der Module, die es nachladen kann, erhöht sich dann auf 75 Module. Und was die nun alles machen, so hundertprozentig weiß man das immer noch nicht. Aber man geht davon aus, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern es geht noch weiter. Das heißt, man hat also hier sehr umfangreiche Command- und Control-Infrastrukturen aufdecken können und das Kommunikationssystem von Redwine, dass, naja, wenn es mal in einem Computer ist, wenn ein Computer infiziert ist, dann überwacht es den Datenverkehr und es kommuniziert mit anderen Rechnern peer-to-peer. Die Netzwerkprotokolle, die können nahezu beliebig genutzt und erweitert werden. Die Kommunikation, die ist hoch verschlüsselt. So, die Transportprotokolle, was wir da haben, das ist also SMP, SSL, HTTP-Cookies. Auch das ist ja eine Geschichte, die lange gesagt wurde, das ist kein Problem. ICMP, UDP, TCP und so weiter. Also das Teil kann quasi alles. Es besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Ebenen und kann effektiv für jede Ebene bestimmte Aktionen ausführen und kann ferngesteuert werden. Das heißt also, von außen kann man ihm nicht nur Informationen von dem Rechner bekommen, nicht nur sagen, was es tun soll, sondern man kann es laufend erweitern, laufend updaten, ohne dass man großartig oder viel dagegen machen kann. trotz dass vergangenes Jahr nun diese Chartprogramm entdeckt worden ist und von Symantec und anderen veröffentlicht worden ist, geht man davon aus, dass die Malware weiterentwickelt wird und dass diese Gruppe, die diese Software entwickelt hat, das ist nicht einer gewesen, das sind viele Leute gewesen, dass die weiter daran arbeiten. Warum auch immer, weiß man nicht. Was dahinter steckt, warum sie das gemacht haben, weiß man auch nicht. Und ob tatsächlich schon Schäden oder sowas entstanden sind, weiß man auch nicht. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich der intelligenteste Trojaner, den wir zurzeit haben. Die Zwangsfernsehgebühren und Rundfunkgebühren will ich nicht nochmal neu ansprechen, aber als damals Kirchhoff dieses neue Modell entwickelt hat und die Länder darauf eingestiegen sind, dass man nun eine Haushaltsabgabe, vollkommen unabhängig, ob jemand was guckt oder nichts guckt oder wie auch immer, per Zwang dem Volk auferlegt, da ging man davon aus, dass die Mehreinnahmen, die möglicherweise herauskommen, mittlerweile hat sich ja herausgestellt, dass so über 1,5 Milliarden bis Ende 2016 an Mehreinnahmen da sind, dass die zur Senkung dieser Zwangsgebühren benutzt werden sollen. So, jetzt sind es ein paar Cent runtergegangen, aber man hat über 1 Milliarde auf ein Sperrkonto gelegt und jetzt sind natürlich die Begehrlichkeiten da. Der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor hat also angemeldet, dass die Anstalten einen zusätzlichen finanziellen Bedarf haben, der noch höher ist als dieser Milliardenüberschuss. Denn ein gutes Programm braucht auch gutes Geld oder so ähnlich hat er es jedenfalls gesagt. Möglicherweise hat er ja recht. Nur, ich meine, von welchem guten Programm spricht er? Wenn ich die öffentlich-rechtlosen Dinger da einschalte, öffentlich-rechtlichen heißt es, Entschuldigung, da einschalte, dann sehe ich im Grunde genommen fast nur Wiederholungen. Eine neue Sendung oder irgendetwas kann ich nicht sagen, dass ich da in der letzten Zeit mal irgendwas gesehen habe. Wiederholung von uralt bis urururalt oder von einfach letzten Jahr oder letzten Monat. So, und dafür mehr Geld zu fordern, ist schon eine Dreistigkeit, die kaum noch zu überbieten ist. Und man spricht von höheren Löhnen und höheren Kosten und so weiter. Wenn man in die Rundfunkanstalten hineinschaut und sieht, wie rabiat da gekürzt wird, wie viele freie Mitarbeiter da einfach ich möchte mal sagen, gemobbt werden, indem sie keine Aufträge mehr bekommen, mit allen möglichen Hintertürchen und Tricks verhindert wird, dass sie neu weiter beschäftigt werden müssen, wenn sie laufend mehr leisten müssen für laufend weniger Geld, dann frage ich mich, bitteschön, wer kriegt denn da die Lohnerhöhung? Die nichts am Programm tun, die nur da sitzen und Geld fordern oder was? Also ich finde, die Dreistigkeit ist wirklich irgendwo an eine Grenze gestoßen. Man sollte ernsthaft darüber nachdenken, dass man dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen endlich abschafft und ersetzt durch ein Bezahlfernsehen, wo jeder nur dafür bezahlt, was er sieht. Dann würden diejenigen sehen, die jetzt das Geld fordern, was ihr Programm dem Zuschauer wirklich wert ist. Und das wäre ehrlich. So, der Begriff Intelligenz, der wird also derart missbraucht, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Auf der IAA will NBW intelligente Straßenlaternen zeigen. Also es sind keine, mit denen ich mich unterhalten kann, diskutieren kann oder sonst was, sondern es sind einfach nur erstmal Straßenlaternen. Die sollen aber Zusatzfunktionen bekommen. Das heißt, natürlich sind das jetzt LED-ausgerüstete Laternen. Die sollen aber auch öffentliches WLAN verbreiten können. Das wäre nur eine gute Sache. Hat zwar mit Intelligenz nichts zu tun, aber dennoch. Es soll möglich sein, da einen Notrufknopf drauf zu drücken. Und dann wird eine Verbindung hergestellt zu irgendeiner Notrufzentrale, weil Mikrofon und Lautsprecher eingebaut sind. Also Kommunikation ist darüber möglich. Hat auch noch nicht so viel mit Intelligenz zu tun. Vielleicht verstehe ich die Sache mit der Intelligenz auch nicht, denn dieses Konzept wird von MBW SM Ausrufezeichen GHT genannt. aussprechen kann man es nicht. Vielleicht hatte ja der Werbemensch, der dieses Ding erfunden hat, einen Knoten in der Zunge und musste es nicht aussprechen. Aber vollkommen egal. Also SM, Ausrufezeichen GHT heißt dieser Kram. Und die Energie Baden-Württemberg AG, so ist das ja NBW, die will also auf der internationalen Automobilausstellung, die beginnt ab 17. September in Frankfurt, diese Dinger da zeigen. So, es sollen noch mehr Sachen möglich sein damit. Also der Notrufknopf hatten wir schon, dann zeigt das Ding oben auch irgendein SOS-Licht, wie auch immer das aussehen sollte, ob das ein SOS blinkt oder sonst was, weiß ich nicht. Es hat Steckdosen für Elektroautos oder Elektrofahrzeuge allgemein. Man kann also auch sein Fahrrad aufladen daran. Einmal die ganz normale Haushaltssteckdose und dann auch eine für Schnellladefunktion bis zu 22 kW. Wie die Abrechnung erfolgt, ist mir noch nicht klar, habe ich auch nicht gefunden. Aber es sollen Sensoren eingebaut werden zur Umweltüberwachung. Das heißt also Helligkeit, Luftdruck, Feuchtigkeit, Lärm, Feinstaub, Temperatur und so weiter. Also eine multifunktionale Laterne, die hier intelligent genannt wird, wird angeboten zu einem Preis je nach Höhe, zwischen Höhe der Laterne natürlich, zwischen 8.500 und 9.500 Euro. Eine sicherlich interessante Möglichkeit, wenn klar wird, wer das bezahlt, dass das nicht wieder uns aus den Taschen gezogen wird und dann anschließend dieses Ding auch noch zur Überwachung dient. Dann, wenn ich mich von einer Laterne zur anderen im WLAN bewege, bin ich dann überwachbar. Möglicherweise kann man auch die Mikrofone irgendwo überwachen, denn unsere Schlapphüte dürfte das Thema natürlich auch sehr interessieren und viele andere Dinge auch. Sowas in der Richtung wird sicherlich vielleicht erstmal abgemagert kommen. Die Sicherheitsaspekte und Bedenken und Datenschutzbedenken wird man wieder viel später definieren, wenn überhaupt. Drohnen. Eigentlich sagen die Hobbyisten ja Quattro oder Multicopter dazu, weil die Drohne ja schon negativ belegt ist vom Namen. Aber das sind ja nun Dinge, die kann man so ab ein paar 10 Euro kaufen bis hin zu ein paar 1000 Euro. Der Staat hat die gesamte Entwicklung nicht vorhergesehen, geschlafen. Die ganze Geschichte nimmt Überhand. Es ist nicht mehr zu überwachen. Wir haben hier de facto einen rechtsfreien Raum, der sich aus sich selbst heraus entwickelt hat. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich über die Quadrocopter der Firma Prenav sprechen. Prenav, das ist eine kalifornische Firma, die hat ein System entwickelt. Damit können diese Kopter von ihrer Firma zentimetergenau navigieren. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Per GPS geht es ja nicht, das wissen wir. Aber die haben eine Basisstation. Das heißt, die stellen irgendwo eine Bodenstation auf irgendein Stativ. Die scannt die Umgebung mit einem Laser und gewinnt dadurch erstmal ein 3D-Punktmodell, eine Punktwolke des Gebietes um diese Basisstation herum. Und dann fliegt der Kopter los und er wird dann kontinuierlich 100 Mal pro Sekunde oder sowas, vergleicht er die Position mit der Punktwolke aus der Basisstation und kann also dann wirklich kollisionsfrei, soweit die Basisstation sehen kann, fliegen. Dadurch, dass sie so hochpräzise steuerbar ist, hat man da so Lichtspiele gemacht. Das heißt, durch Lichtblitze lässt man dann quasi komplette Zeichen, Buchstaben oder sogar ganze Sätze projizieren, irgendwo im Himmel aufleuchten, mit verschiedenen Koptern dann natürlich. Dadurch, dass man eben Zentimeter genau positionieren kann, kann man eben einen Buchstaben nachbilden, indem man ein paar Kopter da rumfliegen lässt. Eigentlich ist die Firma darauf spezialisiert, dass sie Anlagen, Windkraftanlagen zum Beispiel, überprüft, überwacht und so weiter. Und dafür ist das ursprünglich auch entwickelt worden, denn diese Dinger, die sollen dann, nachdem die Umgebung gescannt worden ist, in der Lage sein, diese Windkraftanlagen selbstständig abzufliegen und Aufnahmen zu machen, so dass man anschließend sehen kann, ob irgendwo Schäden sind. Welche Schäden weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht an den Rotorblättern oder irgendwo andere Schäden, aber da habe ich echt keine Ahnung davon. Aber dafür ist es gedacht und leider für unsere Hobbycopter kommt diese Technologie nicht zum Einsatz. Aber vielleicht ist das ja ein Ansatz für die Hobby-Szene, sich über so etwas Gedanken zu machen, über eine stationäre Station, über eine Bodenstation, mit der man dann die Präzision der Navigation drastisch erhöhen kann. Wenn ich Ungarn höre, kriege ich ein unwohles Gefühl in der Magengegend. Nach der letzten Wahl haben die da einen Staatsführer, der kann einem eigentlich nur Angst einjagen. Jetzt will das ungarische Innenministerium von allen 10 Millionen Ungarn die biometrischen Daten in einer speziell dafür angelegten Datenbank speichern. Das heißt also, biometrische Fotografien würden da gesammelt. Jeder, der einen Ausweis oder einen Führerschein oder irgendetwas beantragt, diese Daten werden zusammengeführt und natürlich mit Geburtsdatum, Anschrift, Größe, Gewicht, Wohnort und was weiß ich nicht alles für ein Kram, alles was denen einfällt. So, und die sollen dann genutzt werden, diese Datenbank zur Verbrechensbekämpfung. Also für die Geheimdienste, für die Polizei und beliebige Sicherheitsorgane. Nun sagt man, man soll also nur spezielle Codes auf diese Daten zugreifen können und ermächtigt werden, dann tatsächlich das mit den Melderegisterdaten auch zu verknüpfen. Aber was dabei rauskommt, selbst bei uns, wo wir wesentlich besser dran sind als die Ungarn in Bezug auf Datenschutz, sehen wir die Probleme. Und in Ungarn selbst, die haben nachdem Viktor Orban an die Macht gekommen ist, das Amt des Datenschutzbeauftragten quasi abgeschafft, denn es ist eine regierungsabhängige Behörde geworden. Datenschutzbeauftragter? Hatten wir auch mal sowas, oder? Ja. Haben wir aber nicht mehr, oder? Oder haben Sie in der letzten Zeit irgendwas davon gehört? Naja, können Sie ja auch nicht. Wir haben ja keinen Datenschutzbeauftragten mehr, sondern eine Datenschutzbeauftragte. Aber von der höre ich gar nichts. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, der sehr agil war, sich überall eingemischt hat, überall seine Meinung gesagt und obwohl er eigentlich recht und machtlos war, doch einiges bewegt hat. Und die Dame, wissen Sie den Namen von ihr? Sehen Sie, ist irgendwo verschwunden. Ich meine auch, dass sie aus irgendeiner Partei auf diesen Posten gehievt wurde. Aber da kann ich mich natürlich täuschen. Tor. In meinem Sinne hat es nicht unbedingt etwas mit Fußball zu tun, sondern hier geht es um diesen Anonymisierungsdienst im Internet. Für alle, die es nicht wissen, es gibt also da eine Gruppe, die diesen Anonymisierungsdienst betreibt. Und das ist, im Grunde genommen kann man Onion Routing sagen, also wie eine Zwiebel, verschiedene Ebenen, Schalen, und darüber wird die eigene IP-Adresse verschleiert. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, man muss das am besten mal selbst lesen. Aber die Datenpakete werden über viele Zwischenstationen weitergeleitet, um die von dem Nutzer die IP-Adresse nicht mehr nachverfolgbar zu machen. Diese gesamte Geschichte kostet natürlich Zeit. Und dadurch wird Tor, dieses anonyme Surfen, langsam. Dann haben wir auch immer noch nicht genügend Bandbreite dafür und vor allen Dingen im Exit-Node, also da, wo man wieder in das öffentliche Internet, in das offene Internet übergeht. Da hat man oft, Engpässe. Die Forscher an der ETH in Zürich, die haben zusammen mit den Kollegen aus London, von University College, ein schnelleres Verfahren entwickelt. Dieses Verfahren wird HORNET genannt. Das heißt High Speed Onion Routing at Network Layer oder so ähnlich. Damit konnte man in Tests bis zu 73 Gigabit pro Sekunde erreichen. trotz dass es anonymisiert war. Wie Tor auch, wird hier bei Hornet auch verschlüsselt. Und jeder Knoten in diesem Netzwerk kann auch nur eine Schicht auspacken, auch wie bei Tor. Und der Datenkopf eines jeden Paketes, und das ist wahrscheinlich der gravierendste Unterschied, der Schlüssel etwa und die Routing-Informationen enthält, der wird nahtlos über die einzelnen Stationen ans Ziel weitergegeben. So, so ein Hornet-Knoten, der braucht also keine Peer-Flow-State vorzuhalten, und damit wird er deutlich schneller. Die Daten werden auch noch effizienter verschlüsselt, als das im Moment bei Tor der Fall ist. Und die Forscher an der ETH, die hoffen nun, dass Hornet zum neuen Standardverfahren werden wird, könnte. Ich auch. Was viele schon immer vermutet haben, unsere Autos sind ja heutzutage vollgestopft mit Technik. Die sind ja komplexer als ein Rechenzentrum der 70er Jahre, haben viel mehr Prozessoren, Aktoren, Sensoren und was weiß ich nicht, all für ein Gedöns. Die Werkstätten kommen damit nicht mehr zurecht. Man kann also immer nur in großen Blocken austauschen, weil anders geht es nicht mehr, wäre auch nicht effizient. Jetzt hat man in den USA bei GD Power, das ist so eine Analystenfirma da, Untersuchungen durchgeführt und hat herausbekommen, dass 20%, die haben 4.200 Besitzer von Neuwagen gefragt, dass 20% von 4.200 Besitzern eines Neuwagens innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf 16 von 33 dieser Hightech-Features in ihrem Fahrzeug gar nicht benutzt haben. Wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt, dann haben 43% der Befragten, also diese 4.200, das eingebaute Konzertsystem, also hier so ein Ding, was zeigt, wo die nächste Tankstelle ist und so weiter, überhaupt nicht benutzen. Die eingebauten Router, mit denen man ins Internet gehen kann, aus dem Auto heraus, die werden nur von einem guten Drittel benutzt. Das Einparksystem, das haben ein Drittel komplett außer Acht gelassen. Und Head-Up-Displays und sowas benutzen auch ein Drittel überhaupt nicht. Wenn man das mal unter dem Strich sieht, 20% haben laut dieser Umfrage angegeben, dass sie auf 14 dieser technischen Funktionen, die mehr oder weniger standardmäßig eingebaut sind, verzichten, weil sie die überhaupt nicht brauchen. Und dazu gehören an der Spitze, da muss man wirklich mal sich das überlegen, was das heißt, das Apple CarPlay und Google Android Auto. Das sind die, die am wenigsten verwendet werden. Und warum? Naja, die benutzen lieber ihre eigenen Tablets oder Computer oder Daddelfons oder sonst etwas. Damit können sie umgehen. Damit kommen sie zurecht. Sobald sie aber jetzt eine neue Bedienung haben und müssen die erstmal erlernen, wird es schon schwierig und das wollen dann eben die meisten nicht mehr. Was noch herausgefunden wurde, ist, wenn die Benutzer in einem Auto in den ersten 30 Tagen, in denen sie das Auto neu haben, irgendwelche Funktionen nicht benutzt haben, werden sie die auch nie mehr benutzen, dann ist der Reiz vorbei, man hat sich eingewöhnt, nimmt das, was man kennt und was man braucht und der ganze Rest, naja, aber das kennen wir doch, oder? Zum Beispiel Drucker. Die können unglaublich viel, was kein Mensch alles braucht, aber jeder nimmt sich den Teil, den er hat. Und so geht die Entwicklung auch im Auto. Wir werden also immer mehr zwangsbeglückt mit Dingen, die wir nicht brauchen. Das Wesentliche, naja, ob es zu kurz kommt, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, alle sicherheitstechnischen Aspekte, die im Fahrzeug per Elektronik zur Verfügung gestellt werden, die wurden genutzt. Und das zeugt auch von dem Verstand der Autofahrer. So, das war's für heute. Ich mache einfach mal Schluss. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Ich mache mich auf zur IFA, werde von der IFA über die IFA und einige Themen berichten. Und sehen wir, ob ich was mitbringen kann, ob ich den Kram nächste Woche schon fertig habe. Weiß ich noch nicht, ob ich bis dahin zurück bin oder auch nicht. Aber Sie werden es hören, wenn Sie es hören wollen. Ich tue die Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Schauen Sie mal bei uns in den Shop hinein und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.